Ein weiterer Punkt, wo ich würde sagen, so in den ersten zwei Jahren vor allem ganz wichtig ist, ist so die Form, wie man mit den Kindern redet. Also nicht unbedingt nur was, sondern ganz besonders auch wie.
Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, ungeschönt und manchmal sogar witzig.
Michi, wir verstehen uns eigentlich schon recht gut, oder? Gut miteinander reden. Ich verstehe dich gut, du mich, glaube ich, auch so weit.
Ich würde sagen, ja, doch, doch.
Genau. Wie läuft es mit Aurelia? Wie verstehst du sie mittlerweile?
Ja, ich verstehe sie eigentlich nicht schlecht. Ich bin wahrscheinlich der mit meiner Partnerin zusammen, der sie am besten versteht. Ich meine, als Zweijährige hat sie jetzt noch nicht so super deutliche Sprache, aber sie kann gut kommunizieren, was sie will.
Kommt immer mehr so mit der Sprachentwicklung.
Garantiert,
genau.
Ja.
Bam. Und das immer genau beim Thema, das wir heute aufnehmen wollen. Stichwort Sprachentwicklung. Um das soll es ein bisschen gehen. Und es ist klar, wir sind jetzt da nicht einfach per se Experten. Wir haben weder geforscht, noch uns sonst irgendwie gegeben in das Thema rein bearbeitet. Und darum haben wir heute auch wieder jemanden da bei uns in der Runde, der uns unterstützt, wo ja, die Fachexpertise wortwörtlich mit bringt. Ich glaube, wir haben noch nie so einen hochdoktorierten Gast bei uns gehabt. Neben uns oder mit unserem Mikrofon hockt Professor Dr. Moritz Daum. Du bist Professor für Entwicklungspsychologie am Psychologischen Institut an der Universität Zürich. Neben dem auch noch der Direktor für, jetzt eben, wenn wir gerade bei Jacobs, bei Sprach Entwicklung sind, das ist ein bisschen meine grosse Angst, dass ich das richtig ausspreche.
Jacobs.
Jacobs Center for Productive Youth Development. Mhm, genau. Also dort Direktor, ein wissenschaftliches Forschungszentrum auch von der Uni Zürich, wo ich vor allem so ein bisschen um Kind- und Jugendforschungsfragen euch darum bemüht oder euch konzentriert, unter anderem eben vielleicht wie wird ein Mensch zu einem sozialen Akteur, beziehungsweise wie agiert oder interagiert er mit seinem sozialen Umfeld? Das sind solche Fragen, die ihr euch beschäftigt.
Ganz genau.
Ja, genau. Und du bist auch noch Papi von drei Kindern. So im Alter, Schulalter, 12, 15 und ein bisschen drüber, 18.
Genau, ganz genau.
Herzlich willkommen bei uns in der Runde.
Danke vielmals für die Einladung.
Der Papp-Podcast.
Mich würde jetzt gerade mal interessieren, kann man in ein paar wenigen Sätzen leicht verständlich erklären, wie Sprachentwicklung überhaupt abläuft? Ich meine, ich sehe es jetzt bei meinem eigenen Kind. Ich finde es völlig faszinierend, wie schnell das geht. Gibt es da eine verständliche Erklärung dazu, wie das funktioniert?
In wenigen Sätzen ist es schwierig. Es gibt verständliche Beschreibung, in erster Linie Erklärung sind wir in einem grösseren Forschungsschwerpunkt dran, das versuchen aufzuarbeiten. Aber man kann es beschreiben, wie es funktioniert, und man kann beschreiben, was für Einflussfaktoren eine Rolle spielen, zu welchem Zeitpunkt. Und im Grunde fängt es vor Geburt schon an. Also Kinder haben das Gehör so im dritten Trimester eigentlich ganz gut schon entwickelt, wenn sie noch im Mutterleib sind. Gehören Geräusche vom Körper von der Mutter, Verdauung, Herzschlag, Blutfluss, Atmung, aber gehören auch die Stimme von der Mutter und hören, was sie sagt, und können sich das auch merken, sodass man nach Geburt feststellen kann, dass sie eine Präferenz für gewisse Geschichten, für gewisse Stimmen, für gewisse Sprache sogar schon entwickelt haben.
Also sie können die Sprache unterscheiden voneinander? So.
Sie können, so was die Muttersprache ist, von einer Fremdsprache unterscheiden. Das heisst nicht, dass sie verstehen, dass das eine und das andere unterschiedlich sind, sondern sie haben Tonmelodie, wo sie sich mit auskennen oder wo sie schon mal gehört haben. Und es gibt eine andere Tonmelodie, dann, wo sie noch nicht gehört haben. Und das Interessante ist, das wirkt sich auch auf die eigene Sprache nach Geburt aus. Also eine Sprache nach Geburt funktioniert in erster Linie als Schreien, wenn irgendwie ein Bedürfnis da ist. Und dann hat es eine Studie gegeben vor ein paar Jahren, die hat gezeigt, dass Kinder unterschiedlich schreien.
Okay.
Französische Kinder, die auf die Welt kommen, schreien ein bisschen anders als deutsche Kinder. Und das Schreien ist analog zur Betonung von der Sprache.
Ein bisschen nasaler in dem Fall wahrscheinlich.
Nein, nicht nasaler, sondern im Französischen ist Betonung eher zum Ende vom Satz. Also man sagt Papa, Maman, und im Deutschen ist es eher zum Anfang Papa, Mama, Und tatsächlich schreien Kind analog. Also das französische Kind innen so und das deutsche Kind innen so.
Super spannend.
Ja. Also das ist, schrei mich an und ich sage, woher du kommst.
Genau, ganz krass. Genau. Also ja. Sofort merkt man es. Das natürlich als Sprache zu bezeichnen, ist noch ein bisschen, wäre ein bisschen zu viel gesagt. Aber einfach so die Melodie von dem, was man hört, wird von den Kindern im Mutterleib schon aufgenommen und führt zu Präferenzen. Nach der Geburt ist so im ersten Jahr passiert recht viel, wo man noch nicht so mit, also man unterscheidet zwischen Wahrnehmung von Sprache, Verstehen von Sprache und Produktion von Sprache. Und in Bezug auf Produktion fängt Kind halt an, so Geräusche machen. Mit so ein paar Wochen oder eigentlich direkt nach Geburt. Ja, sie schreien, sie görbsen mal, sie machen Geräusche und sie fangen dann an, plötzlich die Geräusche interessant zu finden und merken, aha, das Geräusch habe ich gemacht, und dann wiederholen sie die Geräusche. Kommen zu einem, man nennt das im Englischen Cooing, das kann man übersetzen so als Gurren. So, so Sachen machen sie dann. Und eigentlich wirklich spannend wird es dann so ab Mitte erstem Lebensjahr. Also mit 6 Monaten kommen sie in die Phase, wo man im Englischen Babbling, im Deutschen nennt man es das Plappern. Ja. Und sie tun im Prinzip einfach wiederholen, Silben wiederholen. Und das ist dann so, da, so Sachen. Und dann werden die Silben kombiniert, da, und so weiter. Und das ist also auch schon an der Sprache entlang, Melodie, die sie hören von den Eltern, imitieren vielleicht Sachen, die sie gehört haben. Dort besteht dann durchaus Gefahr, dass man schon denkt, also dass man Kind überschätzt. Mhm. Dass man denkt, okay, ah, der hat jetzt Baba gesagt, hey, yeah, Papi gesagt, ja. Oder Mama. Das ist noch nicht unbedingt so, sondern so die ersten Wörter, die sie dann produzieren, und das ist oft Mama oder Papa, also Wörter, die einfach näher sind, die man oft hört, dass das, die produzieren es dann mit einem Jahr. Also um den 12. Monat, um die erste Geburtstag, ist so das erste Wort, das auftritt. Vorher, sie verstehen das schon, das ist auch nicht ganz einfach, also dass man quasi ein Objekt, das man sieht, mit dem Namen, mit dem Label verbindet, aber das könnte es im Alter, also vor allem so mit 6 Monaten an, dass sie dann, wenn man Mami sagt, dass sie dann zu Mami schaut, ja, und versteht, ja, genau. Okay, das Objekt dort, die Person.
Wann kommt das etwa?
Das fährt so Mitte erstes Lebensjahr an.
Ja, in der Grösse. Eben, dort habe ich, nebst dem, dass ich das mit meinen eigenen Kindern erlebt habe, letztlich gerade bei meinem Gottemeid wieder unheimlich gestummt ist, jetzt knapp jährig, eben wie viel das sie eigentlich schon versteht. Du kannst fragen, hey, was ist jetzt so knapp gezogen? Und sie geht dort an und zeigt. Genau.
Ganz genau. Ja. Also dort geht so die Rezeption, sagt man, das Verständnis geht die Produktion stark voraus in dem Alter. Das ist wirklich. Mhm. Und im Alter von, also es ist stark, im Alter von 12 Monaten haben sie dann so 25 Wörter ungefähr, die es verstehen. Also wo sie dann ein Objekt mit einem Namen können zuordnen können.
Ja.
Und dann geht es recht schnell weiter. Also dann kommt so ab, man redet von so ab der Schwelle von 50 Wörtern, die Kind produzieren, von der Vokabelspurt an, dass sie dann innerhalb von einem Tag bis zu 10 Wörter neu lernen und das eigentlich bis zum Kindergarten eintritt. Also krass, jeden Tag unglaublich schnell neue Wörter dazu lernen. Es gibt verschiedene Strategien, Ausschlusskriterien, das kenne ich schon, ich höre etwas Neues, also muss es das Objekt sein, dass man so viel vorbeigehört, dass das aufschnappt, aber das geht wahnsinnig schnell, in wahnsinnig, im Prinzip kurzer Zeit, sodass sie dann im Alter von, man sagt so vier, zwischen 4 und 6 sind sie eigentlich auf dem Sprachniveau, dass sie die Sprache sehr, sehr gut beherrschen. Alle Vokale, alle Konsonanten gut können aussprechen, einen relativ grossen Wortschatz schon haben, Grammatik gelernt haben, dass sie irgendwie Sätze können bilden können, dass ich gegangen, dort an, will, dort wartet jemand. Also, dass sie sehr komplexe Sachverhalte schon können ausdrücken. Natürlich wird das Vokabular wird immer grösser und bei Erwachsenen hat man dann so irgendwo zwischen 20 und 50.000 Wörter, die man im aktiven Wortschatz hat. So in dieser Grösse nach oben durchaus noch mehr.
Also, sicher ein grosser persönlicher Unterschied, oder?
Riesig. Das ist insgesamt das, was ich mir auch notiert habe, so beim Vorbereiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist es nicht, man kann fast nicht sagen, das ist bei allen Kindern automatisch immer so. Es gibt eine riesige Variabilität. Also ja. Kinder fangen früher an, die fangen später an, die ersten Wörter, auch die 50 Wörter-Schwelle zu überschreiten. Sodass man, also wenn man sich die Standardabweichungen anschaut, die Variabilität ist unglaublich breit in dem Alter. Und auch später. Eben, es gibt Leute, die haben 70'000 und es gibt andere, die haben vielleicht 15'000 Wörter im Wortschatz.
Der Podcast. Aber als Eltern kann man es trotzdem auch ein bisschen fördern. Die Sprachentwicklung, sag ich, jetzt mache ich proaktiv fördern. Ich habe ein Interview von dir gelesen, das du im Tagesanzeiger gegeben hast. Und sinngemäß hast du dort gesagt, ja, wichtig ist, dass man mit seinem Baby möglichst viel reden tut. Ich würde jetzt sagen, ja, ist ja vorhin klar, oder? Das wird vermutlich niemand bestreiten, dass das eine schlechte Sache ist. Aber warum genau?
Also wichtig ist, dass man mit dem Kind viel kommuniziert. Reden ist eine. Kommunizieren, aber auch Blickkontakt suchen, zeigen, Gesten verwenden, in eine Art Kommunikation kommen, dass man nicht nur das Kind zu labern, sage ich mal, sondern auch dem Kind die Chance gibt, selber zu kommunizieren. Zuerst mit Gesten, später aber dann auch mit Wort. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist es, Sprache besteht aus Wörtern, also die verbale Sprache. Und je mehr Wörter ich höre, desto mehr kann ich Wörter abspeichern. Desto grösser wird mein Wortschatz. Je mehr Geschichten ich höre, desto mehr weiss ich, wie Geschichten aufgebaut sind, wie man Sätze kann konstruieren kann, wie man vielleicht kann, etwas, was man draussen gesehen hat, dann auch detailliert wiedergeben. Man kann, wenn man Wörter hat, über seine Gefühle reden und kann das über Gefühle reden auch nutzen, um seine eigenen Emotionen zu regulieren. Dass man sagt, ich habe gerade Angst. Dann fragt man, ja, wieso hast du Angst? Wenn ich kann sagen, ich habe das Gefühl, da ist ein Monster unter meinem Bett. Ja, das ist ein relativ komplexer Satz. Wenn man den kann sagen, dann kann man sagen, hey, komm, wir schauen mal drunter. Wenn man aber so, ja, ich weiss auch nicht, Monster, dann kann man als Eltern viel weniger gut darauf reagieren. Und durch das kann das Kind die Information nutzen und die Fähigkeiten nutzen, um selber quasi zu schauen, dass es mit den eigenen Emotionen
besser geschlagen kann. Das merkt man Kinder ja auch an, dass wenn sie etwas belastet und sie können es nicht kommunizieren, dann werden sie sehr, sehr schnell frustriert, fangen da eben trotz Reaktionen, brüllen einfach und es würde mich auch verrückt machen, wenn ich etwas will sagen, aber ich kann es jetzt einfach nicht. Ja, weißt du, gleich, man möchte die gelben Gummistiefel anlegen, aber die blöden Eltern beharren auf den Sandalen, weil es auch blöderweise draussen die Sonne scheint. Was mich noch würde wundern, eben klar, ich finde, das ist jetzt ein bisschen gesunder Menschenverstand, man redet mit den Kindern, sie lernen, ja offensichtlich auf dem Zulassen, kann man sie überfordern? Also kann man jetzt irgendwie, oft nivelliert man sich dann so ein bisschen gegen ab, mit den Babys, man redet einfachere Sätze, lohnt sich dort irgendwie seinen eigenen Wortschatz zu beschränken, dass man irgendwie nicht zu komplizierte Wörter braucht, weil eben, es sind doch 50'000, ja. Oder spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, weil sie nehmen sich am Schluss das raus, was sie brauchen?
Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wenn man mit einem Tier redet oder irgendwie mit einer Person von einer ausländischen Herkunft, dann nimmst du auf einmal völlig eine einfachere Sprache ein, vermutlich in der Hoffnung, es versteht dich dann besser.
Ja, aber da geht es natürlich noch ein bisschen um Entwicklung. Oder? Ich meine, ich gehe jetzt vielleicht davon aus, jemand, der nicht Deutsch als Muttersprache, dort brauche ich nicht so komplizierte Wörter, weil das kann die Person vielleicht nicht. Lernt das Kind langsamer, wenn man viele Wörter braucht, wo es vielleicht eben gar nicht oft wiederholt werden? Oder weiss man überhaupt etwas darüber?
Also natürlich ist es wichtig, auch zu überlegen, was versteht denn mein Kind? Wenn ich mit einem einjährigen Kind über die Relativitätstheorie rede, dann ist es wahrscheinlich, dass es nicht viel versteht. Obwohl, wenn ich mit dem Kind einfach interagiere, also mit dem einjährigen Kind, das versteht eh noch nicht viel. Wenn ich jetzt aber mit dem interagiere über ein Thema, was es nicht versteht, dann lernt es doch zumindest mehr kommunizieren. Ja, ich lasse dir zu, es gibt das Turntaking, eine Person redet, die andere Person redet, es ist freundlich vielleicht, man nimmt das Kind auf den Schoß. Also es lernt ganz viel, wo, sagen wir mal, unabhängig ist vom Inhalt von der Sprache. Und natürlich, wenn das Kind dann mehr Informationen hat, lohnt es sich, Bezug zu nehmen zu dem, einfach zum kognitiven Stand, Entwicklungsstand von einem Kind und es nicht zu überfordern. Aber das lohnt sich auch später, auch in der Schule, wenn das Thema kam, wie soll man mit Kind über den Krieg reden. Ja. Und das ist dort ist auch ein ganz wichtiger Punkt, beim Kind mal abzuholen, was willst du überhaupt wissen? Ja. Was weißt du schon über den Krieg? Oft hat das Kind eine Frage und stellt die Frage Und als Eltern, ich beobachte das bei mir auch immer wieder, hat man dann, will man sein ganzes Wissen dem Kind mitteilen. Das Kind will aber eigentlich nur ganz etwas Kleines wissen und ist dann damit zufrieden. Und alles andere will es eigentlich gar nicht wissen und lässt es schon gar nicht mehr zu.
Oder läuft, genau, läuft einfach vor während des Gesprächs.
Ich kann sagen, meine Tochter weiss, was eine Ballenpresse ist, obwohl, ich meine, wir sind nicht irgendwie landwirtschaftsaffin. Und ich glaube, es interessiert sie ja nicht, dass da Heuballenpresse wird, aber sie kann auf einem Bild erkennt sie eine Ballenpresse und weiss die Ballenpresse. Was ja eigentlich wieder lustig ist, was sich zum Teil dann mal aussuchen in diesen Wimmelbüchern, also welche Art von Wörtern, dass sich dann als erstes merken und welche das dann recht lang ignoriert. Ich finde es ein bisschen willkürlich, hat man das Gefühl.
Also Wörter, die das Kind lernt, sind natürlich die, die das Kind mit konfrontiert wird. Wenn man jetzt ständig das Wimmelbuch anschaut mit dem Bauernhof und dort kommt die Ballenpresse vor, dann wird man immer wieder den Bezug drauf nehmen und wird vielleicht irgendwie sagen, hey, und das haben wir doch draußen auch gesehen. Und das letzte Mal sind wir, wo wir übers Feld gefahren sind, ist doch die auch da gestanden. Und dann hat das einen Bezug. Also Kinder lernen insbesondere am Anfang vor allem Wörter, wo sie halt wo in ihrem näheren Umfeld sind. Mhm. Wörter über Objekte, wo sie können anlangen können, ganz viel. Aber auch einfach, wo irgendeine gewisse Relevanz haben für sie. Und wenn jetzt die Eltern die Wahlpresse einfach unglaublich lässig finden, dann transportiert man ja auch das Interesse der Eltern zu den Kindern.
Also ist es eigentlich der Michi, der die Wahlpresse lässig findet, gar nicht Aurelio?
Wahrscheinlich. Irgendwoher muss sie ja das Wort Ballenpresse mal gehört haben.
Es kommt wirklich aus einem Bauernhofbüchli, aber eben, sie schaut an viele Bücher über den Zoo an, aber Elefant hat sie noch nie gesagt. Während dem Elefant haben wir auch schon, wir haben wahrscheinlich in der Realität schon mehr Elefanten gesehen als Ballenpresse, weil wir viel in den Zoo gehen.
Ja.
Und trotzdem ist das eine irgendwie verständlicher
als das andere. Der Vater, glaube ich, einfach begeisterter von der Ballenpresse.
Wahrscheinlich
wäre weniger vom Elefant.
Hobbypur oder so.
Ja, genau.
Der Papp-Podcast.
Das heißt eben, kindstaugliche Sprache nennen, finde ich jetzt auch noch einleuchtend. Aber eben bei einem Baby, der jetzt nur nicht direkt eben Fragen kann stellen oder so, da habe ich auch schon Väter gehabt und fand, ja, was soll ich denn dem erzählen? Aber da habe ich dich auch, wenn ich das richtig rausgehört habe, einfach vor allem die Welt die Umwelt am besten beschreiben, oder?
Ja. Am besten, was man mit Kindern in diesem Alter macht, ist, dass man sie einfach in Alltag einbezieht und kommentiert, was man macht im Alltag. Und das natürlich, ob jetzt Ballenpresse das richtige Wort ist oder irgendein Fremdwort über einen Küchengegenstand, wo es nur ein kompliziertes Wort gibt dafür, das ist dann die Frage. Aber einfach durch das, dass man es einbezieht, die Sachen zeigt, auch das Kind anschaut, schau mal das dort, was ich jetzt in der Hand habe, das ist ein Glas, bekommt das Kind einfach so das, was in der Umgebung ist, an Wörtern mit und bekommt auch die Relevanz mit von diesen Objekten und bekommt einfach auch gesagt, okay, das ist da. Das ist auch, es ist wichtig, über Sachen im Hier und Jetzt zu reden und nicht über den Traktor, Traktor ist vielleicht noch, über einen Dinosaurier, der ausgestorben ist und wo man zuerst mal müsste irgendein Buch holen, um den Dinosaurier überhaupt zu zeigen, der nicht rum ist. Mhm. Das ist viel schwieriger, so ein abstraktes Konstrukt mit den Kindern zu besprechen, das nicht vor Ort ist. Mhm. Das kann man dann später machen, weil sie, je mehr Wissen das Kind hat und je mehr Wörter das Kind zur Verfügung hat, desto mehr kann man Bezüge herstellen. Ja, du hast doch irgendwie das Tier gesehen, den Elefant, und du siehst irgendein Nashorn oder den Elefant, es gibt den mit grossen und den mit kleinen Ohren. Und so kann man dann das Wissen differenzieren, aufbauend auf dem, was die Kinder schon wissen. Was aber ein weiterer Punkt, wo ich würde sagen, so in den ersten zwei Jahren vor allem ganz wichtig ist so die Form, wie man mit den Kindern redet. Also nicht unbedingt nur was, sondern ganz besonders auch wie. Und da kommen wir vielleicht auf das Beispiel mit den Tieren. Nochmal, wie du gesagt hast, irgendwie wie man mit Tieren kann reden. Weil was man beobachtet, und das ist nicht nur bei Eltern, das ist bei Geschwistern, bei Grosseltern, aber auch bei ganz fremden Personen, findet man, dass sie so ein auf eine komische Art mit Kindern reden. Sie reden ein langsamer, sie reden ein bisschen überbetont, sie machen längere Pausen. Also wenn ich jetzt wieder das Objekt hier, ein Wasserglas in die Hand nehmen würde und ich würde dir sagen, du kennst das nicht, würde ich sagen, hey, schau mal, das ist ein Wasserglas. Und du würdest verstehen, das, was ich hier in der Hand habe, ist ein Wasserglas. Das Kind hat recht Mühe, aus dem Wortstrom, schau mal, das ist ein Wasserglas, rauszufiltern, was ist jetzt hier wichtig und was ist nicht wichtig. Aber wenn ich das anders sage, schau mal, so einen Kontakt aufbauen. So, okay,
jetzt kommt etwas, Kommunikation, wir ganz
schauen uns an, die Aufmerksamkeit ist bei mir. Das da, mache ich eine Pause, dann schauen wir zusammen auf das Objekt in meiner Hand. Das hier ist ein Pause, Wasserglas. Dann tue ich das noch betonen und dann kann man wie aus der Sprache, aus dem, schau mal, das ist das Wasserglas, raussegmentieren. Es gibt Sachen, die sind wichtig und es gibt Sachen, die sind nicht so wichtig. Wichtig ist in dem Moment der Name von dem Objekt. Alles andere ist eigentlich nicht so wichtig. Und das hilft den Kindern enorm, in den ersten zwei Lebensjahren Grössenordnung Sachen Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Haben wir diese Technik, das machen wir dann instinktiv, machen wir das ja alle, wie man mit Kindern redet, haben wir das erlernt von unseren Vorbildern oder ist das etwas, was uns angeboren ist? Weil Spracherwerb ist offensichtlich ja angeboren. Menschen haben super Talent zum, oder unser Hirn ist ausgeleitet zum Sprachlernen. Ist Sprachvermittlung auch etwas, was bei uns schon so ein bisschen angelehnt ist?
Also Sprache, wir haben das Werkzeug für Sprache. Wir haben das Gehirn, wo Sprache kann verarbeiten kann, wahrnehmen, und wir haben das Gehirn, wo Sprache kann produzieren kann. Und wir haben den Sprechapparat, wo das Gehirn kann steuern kann. Und motorisch so, dass man kann Wörter sehr differenziert von sich geben kann. Zunge, Lippen, Kehlkopf. Also das ist biologisch angegeben. Welche Sprache man lernt, ist dann kommt von dem Kontext, hängt vom Kontext ab, wo ich aufwachse, ob es Französisch, Schweizerdeutsch, Italienisch ist. Inwiefern das Lernen, das Lehren, also das Vermitteln von Sprache, würde ich sagen, glaube ich nicht, dass es angeboren ist. Es ist sinnvoll, auf diese Art mit Kindern zu reden. Weil das ihnen nützt. Da gibt es einiges an Evidenz für, dass sie besser Sprache lernen, insbesondere in den ersten zwei Lebensjahren. Insofern ist das wahrscheinlich etwas, was man mal aufgeschnappt hat und wie eine Art auch gar nicht hinterfragt, wieso, sondern man macht es einfach, so weil andere das auch machen.
Kulturtechnik, die einfach funktioniert und darum machen wir es.
Ganz spannend. Genau, wo sich irgendwie als erfolgreich erwiesen hat. Und jetzt noch, um auf die zurückzukommen, ich habe mal in einem Vortrag dann gehört, jetzt, das tönt ja so, als würde man auch mit Tieren reden. Wieso redet man mit dem Kind so wie mit dem Tier? Und das stimmt, man redet mit Tieren ganz ähnlich. Es gibt schöne Untersuchungen zu Infant-Directed Speech, also an das Kind. Und auch dann gibt es das sogenannte Pet-Directed Speech. Und die unterscheiden sich fast nicht. Spannend. Also man redet genau gleich mit Tieren wie mit Hunden. Dann ist mein erstes Argument, aber Kinder profitieren davon beim Wortlernen. Hunde nicht. Und es gibt aber tatsächlich jetzt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass wenn ein Hund, ich glaube mit Hunden ist das gemacht worden, zwei Personen zur Auswahl hat, wo er sich könnte hin orientieren. Und der eine, die redet mehr so pet-directed, also auch mit so modulierter Stimme, und der andere mehr so an eine Erwachsene gerichtete Sprache, orientiert sich der Hund mehr zu der stärker emotionalen oder der Person, die stärker emotionale Sprache verwendet. Also auch bei Tieren hat es tatsächlich einen
Spannend.
Nutzen.
Spannend. Okay, auch Tiere haben davon profitiert, wenn man sich ein bisschen eben, man nimmt sich ein bisschen auseinander, man betont es ein bisschen. Genau. Darum ist es vielleicht wirklich bei der Fremdsprache, hilft einem das vielleicht auch, wenn man eben ein bisschen Pause macht und es ein bisschen mehr betont, ein bisschen Leute reden.
genau. Ich meine, das ist auch wichtig. Man muss ja, wenn man so redet mit dieser Form, das heisst ja nicht, dass man die Sprache eine schlechtere Sprache hat. Also man kann ja durchaus sehr grammatikalisch richtige Sätze verwenden, auch ein variables Vokabular verwenden und man kann das auf die langsame Art und Weise machen. Was sicher nicht gut ist, ist, wenn man mit dem Kind nur «Oh, schau mal, Bubu, da, Gaga, Duzi, Duzi».
Fein, hast du das gemacht?
Ja, gut, das ist wieder etwas anderes. Aber quasi einfach so ein reduziertes Vokabular, das bringt nichts in dem Moment, weil das lernt das Kind nichts. Ja. Aber ich kann langsam und überbetont reden und trotzdem normal reden. Und ich glaube, das ist auch mit Personen, die eine Sprache neu lernen, ist das ja durchaus eine sinnvolle Strategie, ihnen zu helfen, den Satz, den man sagt, nicht einfach knallhart schnell durchzubrettern, sondern den langsam zu reden und dass die andere Person das auch versteht.
Ich glaube nicht, man sonst leidet viel Schweizer Schulkinder am Französischen, weil das auch wirklich eine Sprache ist, die mit einer recht hohen Kadenz, die recht schnell geredet wird und zum Teil unmöglich ist, um die einzelnen Wörter voneinander zu unterscheiden, weil nur Pausen drin sind.
Ja. Wenn man die Sprache kann, ist es wunderbar. Ja. Wenn man die Sprache nicht kann, profitiert man davon. Wenn jemand als Französischlehrerin zum Beispiel ein bisschen langsamer rede, dann kann ich nämlich jedes einzelne, habe ich ein bisschen mehr Zeit, jedes einzelne Wort und Satzstellung zu verarbeiten.
Also dann fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Es lohnt sich, mit einem Kind so ein bisschen kindergerecht zu reden. Es lohnt sich auch so ein bisschen realitätsnah zu reden. Vielleicht nicht gerade Dissertation vorlesen, nützt wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Gibt es Sachen, die man wirklich falsch machen kann? Also weitere Sachen, wo man sagt, hey, das eben, das behindert es eher oder das haltet es davon ab?
Also eben schlechte Sprache, dann lernt es einfach, also das Kind lernt ja durch das, was es hört. Und wenn ich mit dem Kind eine Sprache rede, die ich nicht gut beherrsche, dann lernt es halt Fehler in dieser Sprache. Das ist sicher etwas, wo man muss sich überlegen muss. Rede ich mit dem Kind eine Fremdsprache, weil man zufällig in einem fremden Land, in einem anderen Land, wo eine andere Sprache geredet wird, wohnt, oder rede ich mit dem Kind meine Muttersprache, wo ich mich wohlfühlen und ich auch eine gewisse Wärme kann mitvermitteln. Also das ist sicher sinnvoller, als nicht gute Fremdsprache mit dem Kind zu reden. Sicher auch nicht gut ist, nicht mit dem Kind zu reden, nicht mit dem Kind zu kommunizieren, aufs Kind nicht eingehen, auch nur aufs Kind einzureden und dem Kind gar keine Chance zu geben, zu reagieren, zu zeigen, ich habe etwas nicht verstanden oder ich will auch mal etwas sagen, sondern dass es lernt, Sprache aufzunehmen, zu verstehen, aber auch Sprache anzuwenden. Ja, wenn ich einen Sport neu lerne, dann nützt es mir ja auch nichts, im Fernsehen zu schauen, wie der Profigolfer einen Abschlag nach dem anderen macht. Irgendwann muss ich selber einen Golfschläger in die Hand nehmen und muss das üben. Und dann ist das theoretische Wissen oft nicht wahnsinnig hilfreich gewesen. Und insofern müssen Kinder auch die Gelegenheit haben, zu kommunizieren. Die Gelegenheit auch haben, über das Kommunizieren raus, einfach zu merken, ich sage etwas und ich werde gehört. Ja, das ist auch ein Aspekt, wo jetzt sprachunabhängig wichtig ist. Ich, mein Tun, das, was ich selber mache in der Welt, wird wahrgenommen. Also ich habe einen Effekt in der Welt. Ich bin wirksam in der Welt. Das ist auch etwas, wo Kinder dann zum Beispiel über Sprache und Interaktion mit ihren Eltern lernen. Wenn man das ignoriert, dann lernen die Kinder halt, egal was ich sage, egal was ich mache, ich winke und sage, ich kann irgendwie, ich muss aufs WC oder ich habe dort einen Elefant gesehen. Wenn die Eltern nicht darauf reagieren, dann merkt es, okay, ich kann das machen, aber es nützt nichts. Ja. Ich finde kein Echo.
Der Papp-Podcast. Ich meine, heutzutage siehst du eben viel einfach mit dem Smartphone vor dem Gesicht rumlaufen. Auch viele, die irgendwie den Kinderwagen vor sich herschieben, das Smartphone haben und dann vielleicht nicht immer gerade aufs Kind reagieren. Das ist eigentlich eben der.
Das ist toxisch. Genau. Also, man muss es differenziert anschauen. Aber das, im Prinzip kann es zu so einer Situation führen. Ja? Ich schaue auf mein Handy, ich schaue in die Zeitung, ich schaue in ein Buch, ich schaue auf den Fernseher. Smartphone ist gerade überall präsent, aber im Prinzip hat es früher, vor 20, 30 Jahren, der Vater am Sonntag zum Morgentisch, der die Zeitung gelesen hat und nicht reagiert hat, ist der gleiche Effekt. Also einfach das Nicht-darauf-Reagieren, warum auch immer, ist sicher nicht gut für Kinder. Das lernen Kinder ganz früh und dann bauen sie eine Beziehung zu den Eltern auf, wo eben nicht durch Sicherheit und durch Selbstwirksamkeit, durch Reaktionen prägt ist, sondern sie werden unsicher. Sie werden, mir tut etwas weh und ich sage, mir tut etwas weh und niemand reagiert. Also das ist keine gute Erfahrung, die Kinder machen.
Ich kann noch so ein bisschen Thema Technik, oder? Fernsehen bei uns, meine Remo Largo, grosser Verfechter, nein, eben, das Kind braucht keinen Bildschirm. Es ist mal ein Bildschirm abschalten, mit dem Kind kommunizieren. In anderen Kulturen ist es zum Teil ein bisschen anders. Das hast nicht du erzählt, dass du kennst jemanden, der in Spanien aufgewachsen ist, wo man dann einfach mit 3 Jahren wird man vor den Fernseher gucken, dort läuft irgendwelche Kindersendungen. Also so lernt man ja wahrscheinlich auch Sprache. Also ich glaube, ich habe Hochdeutsch wahrscheinlich über Sprache. Also du sprachst von Hochdeutsch wahrscheinlich vom Fernsehen gelernt, weil ich weiß nicht, also ich habe das schon können, bevor ich mich daran erinnere. Ist es ganz klar weniger effektiv? Oder, also weißt, haben wir das ein bisschen zum Vorbehalt, weil es ein bisschen verpönt ist bei uns, oder ist es wirklich nicht der gleiche Effekt?
Also da gibt es durchaus Studien, die zeigen, wenn man Kind über ein Computer- oder Fernsehlernprogramm eine Sprache lässt, lernen, dann ist das weniger effektiv, als wenn man das im direkten Kontakt macht. Kann man auch ganz einfach, insbesondere bei Fernsehen, ist das nochmal stärker als beim Computer, ein Smartphone, wo vielleicht so eine gewisse interaktive Komponente sogar schon drin ist. Aber im Fernsehen bekommt man irgendwie zum Beispiel jetzt ganz vereinfacht gesagt, look, das ist ein geiler, bogener Gegenstand, der kommt, das ist deine Banane. Mhm. Jetzt ist es in dem Moment im Fernsehen recht egal, ob das Kind hinschaut oder nicht. Und wenn es nicht hinschaut, schaut es auf dem Fenster, sieht das graue Auto draußen und hört, das ist eine Banane. Und dann findest du, ja nein, das ist ein Auto, und, aber ich weiß immer noch nicht, was eine Banane ist. Oder hört es gar nicht, weil es einfach nicht aufmerksam ist. Beim Sprachlernen, im direkten Kontakt, kann ich eben das Kind anschauen und sagen, ich zeige dir jetzt das. Und wenn das Kind wegschaut, kann ich nur mal sagen, du, schau mal zu mir schnell, ich will dir etwas zeigen. Also man hat viel mehr Möglichkeiten von der Interaktion. Das Kind lernt dann auch, Sprachkommunikation ist Interaktion. Es ist nicht einfach nur, ich bekomme etwas vorgesetzt. Ich glaube, was du beschrieben hast mit dem Hochdeutsch, dort hast du ja eine Basis, wo man kann verfeinern kann. Und wo vielleicht deine Eltern, je nachdem, wie gut sie Hochdeutsch geredet haben, gar nicht so gut können.
Ich glaube, ich habe meine Eltern fast schon nie gehört, Hochdeutsch reden.
Genau, also du hörst es gar nicht und du bekommst wieder neue Facetten noch, wo auch, ich meine, für Kinder ist natürlich das Fernsehen auch etwas Spannendes, wie in einem spannenden Format mit dem, mit irgendeinem Cowboy-Film oder was auch immer, wo dann Hochdeutsch geredet wird und dann geht man auf den Spielplatz. Und was ja das Phänomen ist auf dem Spielplatz, wenn man so Sachen spielt, Kind, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wir haben das so gemacht, reden dann plötzlich Hochdeutsch. Sie fallen quasi in das Kino-Fernsehen, den Fernsehmodus und spielen das wie eine Art nach und werden dann nutzen die Fernsehsprache. Das ist ganz spannend zu beobachten.
Wo ich finde, zum Teil ja besser artikuliert ist und näher am Hochdeutsch ist, wie man es in Deutschland redet, als die Sprache, die sie dann später in der Schule mal sprechen, die einen ganz klar schweizerischen Einschlag hat. Also, wo man dann plötzlich sich ein bisschen anders orientiert und, Entschuldigung, aber schlechter Deutsch kann.
Das ist jetzt eine Anekdote auch von mir. Ich bin als Deutscher in der Schweiz aufgewachsen. Wir haben daheim Hochdeutsch geredet. Ich habe Schweizerdeutsch geredet in der Schule. Und wenn es dann, und mein Sohn und meine Kinder machen es genau das Gleiche. Und es wird von ganz vielen berichtet, dass das so ist. Ich habe dann daheim ein relativ sauberes Hochdeutsch geredet. Und komm, ich bin in der Schule gewesen, habe ich genau das Schweizer Hochdeutsch geredet. Das machen meine Kinder auch. Und der Kleine hat das diese Woche jetzt wieder gesagt. Und natürlich redet er in der Schule so wie die, so Hochdeutsch, wie die anderen eben auch Hochdeutsch redet. Ja, das ist dann aber nicht, er kann es ja. Es geht dann nicht um die Sprache selber, sondern es geht auch darum, dazuzugehören. Ja. Wenn alle so reden, dann ist das, und ich rede anders, dann bin ich wie eine Art der, der anders ist. Und ich will aber dazugehören, also rede ich so, wie alle anderen das auch
machen. Sind wieder bei der Interaktion, oder?
Ja, genau.
Ja, das ist aber Sprachkompetenz, sich anpassen können. Absolut, oder? Ja. Soziolekt, du kannst verschiedene Sprachen reden, mit jemandem redest du so, mit jemand anderem redest du dich anders. Das zeigt eigentlich, das ist eine gute Fähigkeit in der Sprache, man sich anpassen kann.
Ganz genau. Das ist ja sowieso ein Aspekt von der Sprache, man nennt das Pragmatik, also so die situationsbedingte Form von Sprache, die man verwendet. Wenn ich in der Vorlesung stande vor 500 Studierenden, dann rede ich mit ihnen anders, als wenn ich mit einem guten Freund am Samstag irgendwo in einer Bar sitze und zwei Bier trinke. Mhm. Das ist eine andere Sprache. Und ich sage ihnen auch jeweils, schauen Sie, wenn Sie zu Ihrem Kumpel gehen, dann begrüßen Sie den mit «Hey, Alter, wie geht's?» Wenn Sie zu mir kommen und mich begrüßen, dann können Sie das natürlich auch machen. Mhm. Aber es ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Sie sagen wahrscheinlich auch «Grüezi, Herr Daum» oder «Grüezi, Herr Professor Daum», möglicherweise sogar. Und das ist so, man passt sich in der Situation an, mit wem dass man redet, was der Kontext ist. Und das ist dann, das ist dann in der Schule ist ein anderer Kontext. Also rede ich ein anderes Hochdeutsch, als was ich daheim rede.
Ja. Ja. Das ist ein geiles Beispiel.
Du hast vorhin eine Zusammenfassung gemacht. Mir ist dann eingefallen, offenbar hat meine Französischlehrerin einfach zu schnell geredet. Kann ich dir dann antworten? Nein, aber für mich zusammenfassend würde ich sagen, also eben, Sprachentwicklung ist halt einfach viel, viel mehr als einfach nur reden, sondern es geht vor allem um die Interaktion, also die ganze nonverbale Kommunikation, dass man halt gerade eben auch im frühesten Kindheitsalter schon wirklich sehr darauf achtet, eben nicht nur einfach was erzähle ich, sondern auch wie erzähle ich es.
Ganz genau. Ja. Und auch ohne Wörter. Also wie erzähle ich auch mit dem Körper, mit Hand, mit Blick, wo schaue ich an, wie reagiere ich auf das Kind. Das sind ganz viele verschiedene Komponenten, die eine ganz wichtige Rolle spielen.
Wenn man sich als Eltern Sorgen macht, in der Sprachentwicklung von seinem Kind? Hättest du da noch irgendwie Tipps, wo du sagen, hey, wendet euch doch dort hin?
Also das ist, dass man nicht zu lange wartet. Also es gilt so in der Sprachentwicklung, aber eben, die Variabilität ist gross, wenn man so mit 2 Jahren die Schwelle von 50 Wörtern nicht erreicht hat, dann gilt man so als Late Talker. Das kann immer noch dazu führen, dass man ein sogenannter Late Bloomer wird, wo dann quasi die Sprache einfach ein bisschen später und die Kinder das auffallen. Aber es ist doch ein Moment, wo man dann mal kann sagen, ich würde gerne mal jetzt das abklären lassen. Man kann sich an den Kinderarzt wenden und dann an eine logopädische Praxis wenden, wo das einfach mal geschaut wird. Ist alles physiologisch, geht alles mit rechten Dingen zu? Oder gibt es ein Problem, wo man kann intervenieren? Sprache ist so eine wahnsinnig wichtige Grundlage für unser ganze Leben und fürs Leben vor allem, fürs Lehren von den Kindern in der Schule. Und alles wird über Sprache quasi vermittelt. Man liest Text, man muss Mathe-Aufgaben zuerst mal den Text lesen, verstehen und dann vielleicht sogar ein Sätzchen schreiben, wo die Lösung darin vorkommt. Das heisst, wenn ich nicht gut in Sprache bin, vielleicht gut begabt in Mathe, aber die Sprache ist nicht gut, dann bin ich in der Mathe schlechter als jemand, der mittelmäßig mathematisch begabt ist, aber halt das Zeug versteht, was er liest. Das heisst, es ist enorm wichtig, dort auch sehr früh zu intervenieren und zu schauen, dass man das Kind kann unterstützen und fördern in Bezug auf die Sprachentwicklung. Also lieber einmal zu früh nachfragen, ist alles in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, man ist ständig unsicher. Ist das richtig, was mein Kind, was ich mache? Und man kann dann einfach mal sich die Expertenmeinung holen und sagen, und wenn ich dann höre, es ist alles gut, dann beruhigt mich das, und dann ist okay. Und wenn es dann heisst, tatsächlich, da müsste man vielleicht etwas machen, dann ist das besser, wenn man es früher macht, als wenn man es später macht.
Ich hatte gerade 24 Monate Kontrolle mit meiner Tochter und sie war im Kinderarzt und sie war ein bisschen zurückhaltend im Arzt und so und hat nicht so richtig reden. Und er hat dann gefunden, er will sie einfach gescheiter noch mal sehen, in einem halben Jahr, um noch mal schauen, wie sie dann redet. Weil er hat einfach dann gefunden, wenn du jetzt einen Logopädieplatz suchst, oder, dann wartest du unter Umständen einfach ein halbes Jahr und das kann dann recht schnell halt wirklich Verzögerungen geben und eben das willst du dann nicht. Wenn du so einen späten Start hast, fängst du wieder rechtzeitig an.
Ja. Also die Jahreskontrolle beim Kinderarzt sind sicher mal ein guter Punkt,
zum Absprechen,
wenn man es genau kennt. Oder, da noch eine Eigenwerbung, ich denke, wenn man solche Fragen hat, Unsicherheit hat und vielleicht geht der Schritt zum Kinderarzt gehen, einem doch noch ein bisschen zu hoch ist die Hemmschwelle, dann kann man sich auch bei einem der regionalen Kinder- und Jugendhilfezentren wenden, dort die Mütter-Väter-Beratung mal ganz niederschwelliges Gespräch suchen.
Der Papp-Podcast.
Woran forschst du jetzt momentan gerade, wenn es um Sachen Sprachentwicklung geht?
Lustig, im Prinzip an dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, an der pragmatischen Komponente. Wir haben, ich bin lange in Leipzig gewesen, wir haben dort so die Sprache entdeckt und so im Sinn von, wie hängt verbale und nonverbale Kommunikation miteinander zusammen. Also was macht, wenn ich weiss zum Beispiel, ich mache etwas, ich greife das Glas, wenn ich weiss, das heisst greifen. Macht das etwas mit meinem Verstehen von dem, was ich sehe? Und dann, wo wir in die Schweiz gekommen sind, haben wir als erstes das Problem gehabt, okay, da redet es anders. Wir können also nicht einfach die Sprache mittels einem deutschen, hochdeutschen Fragebogen erfassen, sondern müssen den übersetzen. Und wir haben eine andere Herausforderung, nämlich, dass in der Schweiz, insbesondere in Zürich, sehr viele Kinder zweisprachig aufwachsen. Und haben das dann, so die mehrsprachige Sprachentwicklung ist so ein Schwerpunkt von unserer Forschung aktuell, wo uns interessiert, inwiefern so beeinflusst das Aufwachsen mit mehreren Sprachen, ja dann auch mehreren Kulturen, das hängt ja alles miteinander zusammen, quasi meine kommunikative Fähigkeit. Bin ich zum Beispiel in der Lage, mich schneller anzupassen an ein Gegenüber? Will ich das ständig üben? Ja, als Schweizer, wenn ich in der Schweiz aufwachse, mit allen Schweizerdeutsch rede, dann weiss ich, wenn ich mit dir Schweizerdeutsch rede, du verstehst mich. Wenn ich mit dir Schweizerdeutsch rede, du verstehst mich auch. Wenn ich jetzt ständig die Erfahrung mache, okay, ich weiss nicht genau, wie du redest und welche Sprache jetzt gerade angepasst ist, dann bin ich mehr quasi am Monitoren, was genau, welche Sprache kann ich anwenden und bin wie sensibler für so die Kommunikation und die verschiedenen Herausforderungen von der Kommunikation. Da haben wir mehrere Studien jetzt durchgeführt, Zum Beispiel haben wir können zeigen, dass Kinder zum Alter, nicht mehr so im Alter zwischen zwei, drei, vier Jahren, wenn sie mehr Sprache, mehr als eine Sprache reden, sind sie besser drin, in Missverständnis aufzuklären.
Ja, weil sie das wahrscheinlich oft erleben, oder?
Genau.
Man wird missverstanden.
Ja, oder die Sensibilität haben. Ja.
Genau. Also, wow. Das haben wir gezeigt. Die Experimentatorin Stefanie Wermelinger, die bei uns als Oberassistentin arbeitet, hat ein Spiel gemacht mit dem Kind und hat dann an einem Punkt das Kind missverstanden. Sie haben etwas gesucht und sie ist auf dem Tisch gelegen, was sie gesucht haben. Und das Kind hat gesagt, schau, da ist es auf dem Tisch. Und Stefanie hat dann gesagt, ah, du willst mit dem Bild hinter mir an der Wand über das reden. Du, das machen wir nachher. Jetzt suchen wir zuerst mal den Schuh vom Elefant, den wir anlegen wollen. Und dann haben wir darauf geschaut, was macht jetzt das Kind. Und dort haben die mehrsprachigen Kinder mehr gesagt, nein. Schau mal, da ist der Schuh. Und die einsprachigen Kinder haben das auch zu einem grossen Teil gemacht, aber halt weniger als die mehrsprachigen Kinder. Oder auch wenn man mit dem Interaktionspartner, wir haben dann so zwei Puppen, einen Grashüpfer und einen Marienkäfer, mit dem haben sie interagiert und die haben das Suchspiel gemacht. Und der eine, der Heugümper, hat wollen, das Suchspiel allein machen. Und der hat gesagt, du, ich will nicht, dass du mir hilfst. Ich will das wirklich gerne allein machen. Und der Marienkäfer hat gesagt, du, ja, also ich will unbedingt, dass ich das finde. Und wenn du mir hilfst, ist gut. Und dann haben wir geschaut, was machen die Kinder? Passen sie sich an? Und tatsächlich, die mehrsprachigen Kinder haben sich eher dem angepasst, was quasi gewünscht worden ist, als die einsprachigen Kinder. Okay. Sodass sie, so die Sprache sind sie, oder die, nicht Sprache, die Kommunikationssensibilität. Was will mein Gegenüber mit mir kommunizieren? Was braucht es? Was braucht er nicht? Dass diese Sensibilität grösser ist bei mehrsprachigen Kindern. Basierend auf der Erfahrung, also das Gehirn und der Sprechapparat ist ja nicht anders bei mehrsprachigen, sondern einfach das ist die Erfahrung, die die Kinder machen. Sie werden öfters mal missverstanden. Oder sie missverstehen etwas. Sie müssen sich öfters anpassen. Und mit dir habe ich doch nicht Französisch, sondern Deutsch. Also wir müssen das mehr monitoren und haben durch das wie eine Art größere Flexibilität und auch ein grösseres Repertoire. Weil sie vielleicht eben manchmal auch, also was man bei mehrsprachigen Kindern auch findet, ist, dass sie insgesamt ein kleines Vokabular haben pro Sprache, weil sie einfach weniger Schweizerdeutsch und weniger Englisch hören als ein Kind, das den ganzen Tag nur Englisch hört oder den ganzen Tag nur Schweizerdeutsch hört. Das heisst, sie haben wie eine Art, sie müssen das kompensieren und nutzen das vielleicht durch Gesten, nutzen das durch Veränderungen in der Stimme. Also sie haben wie ein grösseres Repertoire zur Verfügung und können das grössere Repertoire flexibler anwenden. Okay. Das ist so unsere aktuelle Arbeitshypothese, die wir jetzt versuchen, weiter dazu zu forschen.
Der Papp-Podcast.
Also ihr forscht eben mit Kind, spielen mit. Wie kommen die überhaupt an die Kinder? Sind das deine eigenen
Kinder? Hast du keine Einladung bekommen? Ich glaube, ich und wir haben einen Brief bekommen. Wir könnten uns melden. Und dann ist es irgendwie liegen geblieben. Ich glaube, wir sind nie gegangen. Aber ich kenne jemanden, der gegangen
ist. Immer noch. Man kann sich immer noch. Auch bei uns auf der Webseite kann man sich immer noch melden. Kann man sich anmelden, genau. Nein, wir haben, wir schreiben die Eltern an, wir bekommen Adressen von der Stadt Zürich zum Beispiel, schreiben die Eltern an, ob sie bei uns wollen teilnehmen wollen. Und die, wo der Brief nicht liegen bleibt, sondern die denken, hey, oh, das ist eine gute Sache.
Spannend.
Und uns zurückschreiben oder sich auf der Webseite anmelden, die kommen dann in eine Datenbank. Und die, wenn wir eine Studie haben, wo genau das Kind in dem Alter ist, wo wir gerade brauchen, oder auch mehrsprachig oder einsprachig ist, dann rufen wir denen an oder schreiben sie an und fragen, ob sie aktuell Lust und Zeit vor allem haben, an dieser Studie teilzunehmen.
Ich stelle mir einfach die Methodik wahnsinnig kompliziert vor. Ich meine, die Versuche auszuarbeiten, um jetzt da wirklich so ein bisschen Ursache-Wirkung auseinanderzuhalten, das ist ja wahrscheinlich nicht ohne. Machen wir jetzt erstmal so ein bisschen Vorstudien, um zu schauen, also weißt du, irgendwie ist ja blöd, wenn plötzlich herausfindet, shit, ich finde jetzt die Grasshopper-Puppen irgendwie allzu viel zu gruselig oder so. Okay, nice, scratch that, wir fangen mal von vorne an. Das braucht ja wahrscheinlich recht drin, so Hirnschmalz, bis dann das alles mal steht.
Das ist nicht einfach. Also man kann mit diesen Kindern, die man jetzt die Mehrsprachigkeitsforschung macht, die können schon Sprache. Also die können reden, die verstehen da etwas, die sind in einem Alter teilweise schon im Kindesgebiet, wo sie auch mal ein bisschen länger können hinsitzen und vielleicht eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als 5 Minuten haben. Das macht es einfacher, wenn man jetzt aus dem ersten Lebensjahr geht, wo sie einfach, man kann sie dann nicht fragen, was siehst du da und jetzt mach mal etwas, sondern die machen einfach nichts. Also dort macht man, im ersten Lebensjahr vor allem macht man viel über einfach die visuelle Wahrnehmung. Man zeigt ihnen, in verschiedenen Bedingungen idealerweise eben nicht einmal den Grashüpfer, der immer das macht und den Marienkäfer, der immer etwas anderes macht. Und dann finden alle den Grashüpfer viel lässiger als den Marienkäfer. Und dann findet man einen Unterschied zwischen den beiden Bedingungen, der aber nicht mit der Kognition, sondern mehr mit der Präferenz für das eine als das andere zu tun hat. Das muss man quasi wie alles berücksichtigen, damit das eben nicht, damit man nachher eine Aussage kann machen kann. Aber es ist in der Tat, braucht sehr viel, auch immer sehr kreative Prozess, um an das anzukommen, was man eigentlich dann haben will. Es braucht Vorstudien, probiert Sachen aus, funktioniert, funktioniert nicht, Aufgaben sind schwer, Aufgaben sind einfach. Also wenn wir, beschreiben es immer so, wenn wir über eine neue Studie nachdenken, dann sieht es immer so ein bisschen aus, so 3, 4, 5 Leute sitzen um den Tisch und auf dem Tisch ist ein Haufen Spielzeug. Genau, und dann denkt man immer so, studiert. Ja, was machen eigentlich die Kinderforscher dort so genau? Die spielen doch nur mit ihrem Spielzeug. Nein, wir versuchen, also unsere Methoden sind mittlerweile sehr wissenschaftlich fundiert, sodass man nicht einfach kann sagen, ihr, was ihr herausfindet, das hat doch keinen Hand und Fuß, sondern also wir sind sowohl methodisch als auch nachher in Bezug auf Statistik, in Bezug auf auch Größe von Stichproben, die immer wieder eine Rolle spielt, schon immer mehr dort, wo man dann auch tatsächlich belastbare Aussagen kann machen. Wo sich dann auch mit der Zeit, man hat ein theoretisches Konstrukt, man hat eine Aussage und plötzlich merkt man, aha, nein, so stimmt es vielleicht dann doch nicht, es ist eine falsche Interpretation gewesen. Das ist der wissenschaftliche Prozess. Aber es ist nicht so, dass man einfach mal hingehen und sagen, schaut das Kind an und findet, so funktioniert das Gehirn von diesen Kindern. Genau. Das ist lang
vorbei. Oder es fängt an zu schreien und du kannst gerade sagen, du kommst von Frankreich.
Genau,
ja. Genau. Ja, zum Schluss von unserer Sendung fragen wir unsere Gäste immer gerne, warum lohnt es sich, als Vater auch eine aktive Rolle einzunehmen? Würde das gerne an dich fragen, Moritz?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt viele gute Gründe. Der erste Grund ist, wenn man vielleicht einfach neugierig sein sollte und wenn man aktiv und dabei ist, kriegt man einfach mehr mit. Der zweite Grund ist, auch das Kind profitiert davon. Je mehr Inputs das Kind bekommt, nicht nur in Bezug auf Sprache, aber auch in Bezug auf Sprache, desto mehr lernt es, dass die Welt in unterschiedlichen Formen funktioniert. Dass ich mit der Mami viel das spiele und mit dem Papi vielleicht auch das spiele, aber noch etwas anderes spiele. Und wenn ich nur mit der Mami spielen würde, wäre das vielleicht eingrenzt. Genauso, wenn ich nur mit dem Papi spiele, wenn ich nur mit dem einen Gespäntli spiele, dann ist der Input kleiner und die Variabilität weniger gross, als wenn ich ein reiches Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten habe. Also idealerweise schafft man dem Kind eine möglichst reichhaltige Umwelt, wo es sich so ein bisschen aussuchen kann, wo habe ich heute gerade Lust zu, aber wo es auch ganz viele Lerngelegenheiten hat. Und wenn ich mich als Papi inaktiv oder nicht aktiv mit dem Kind beschäftigen, sondern einfach vielleicht Zeitung lesen und mir das Kind egal ist, lernt das Kind, dass das irgendwie, das ist keine gute Interaktion oder profitiert weniger davon, dass es nur eine zusätzliche Person im Raum ist. Also Vielfalt, als Vater sich engagieren, erhöht die Vielfalt im Leben vom Kind.
Das ist der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.